Seit Mai 2024 gilt in der EU der Critical Raw Materials Act. EU-Länder sollen dadurch kritische Rohstoffe abbauen können. Die EU betont aber immer wieder, wie demokratisch diese Prozesse ablaufen. Aber was steckt hinter dem Versprechen von Beteiligung? Nicht besonders viel, zeigt eine Broschüre von PowerShift. Zum Beispiel werden in Portugal und Spanien Proteste gegen eine Lithiummine klein gehalten. Vor welchen Herausforderungen stehen die Gruppen, die sich gegen Abbauprojekte zur Wehr setzen? Und welche Beteiligungsmaßnahmen bräuchte es, um die lokale Bevölkerung nicht zu übergehen? Darüber rede ich heute mit Vanessa Fischer und Maya Wilke, Referentinnen für Rohstoffpolitik bei PowerShift. Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich bin Nora Noll und ich habe heute zwei Gäste hier in unserem improvisierten Studio, und zwar Vanessa Fischer und Maya Wilke. Hallo, ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Ja, während wir hier im etwas kalten und ungemütlichen Berlin hocken, warst du, Vanessa, vor kurzem noch in Portugal. Und ja, was du beschrieben hast, klingt ganz schön schön. Also idyllisch, ruhig, grün. Du warst in Barroso, aber so ganz friedlich ist es dort nicht, weil sich die lokale Bevölkerung dort gegen eine geplante Lithiummine wehrt. Warum sind die Menschen vor Ort gegen die Mine? Was hast du dort beobachtet?
Ja, genau. Also was du beschreibst, dass es ganz schön schön ist, stimmt auf jeden Fall. Das ist eine super ländliche Region. Die UN-Landwirtschaftsorganisation FAO hat das Gebiet zum Welterbe der Landwirtschaft erklärt, weil dort eben eine besonders nachhaltige Landwirtschaft betrieben wird von den Menschen dort. Es gibt eine extrem hohe Biodiversität und die Landwirtschaft wird auch auf so Gemeindeflächen betrieben, also ist nicht im Privatbesitz quasi. Und viele Menschen wohnen dort seit vielen, vielen Generationen. Also ich habe mich zum Beispiel mit der Gemeindevorsteherin von diesem Gemeindeland unterhalten. Und sie meinte, dass seit 5 Generationen ihre Familie dort wohnt, aber dass sie deshalb eigentlich immer noch nicht als einheimisch gilt. Also dass 5 Generationen immer noch nicht lang genug ist, um dort als einheimisch zu gelten. Und jetzt soll dort eben die größte Lithiummine in ganz Europa entstehen. Insgesamt 4 große Löcher sollen gebohrt werden in diese wunderschöne Landschaft. 840 Hektar Natur könnten zerstört werden und eben auch sehr viel Wasser verbraucht werden.
Und da sieht das jetzt mit der Beteiligung nicht besonders rosig aus, habe ich rausgehört.
Genau, also was man vielleicht auch erwähnen kann, ist, dass es in der Region auch ein großes Misstrauen generell dieser Zentralregierung in Lissabon gegenüber gibt, und auch ein Misstrauen, weil es Korruptionsvorwürfe gibt gegen den ehemaligen Premierminister Antonio Costa, der eben auch für diese Mine sich eingesetzt hat, und auch den Leiter der portugiesischen Umweltbehörde. Und es gibt auch Gutachten, die belegen, dass zum Beispiel die Tailings, also das sind so Bergbauabfälle, die dann entstehen beim Betrieb der Mine, auf der Bergspitze gesammelt werden sollen. Und die Menschen haben einfach richtig Angst, dass, wenn zum Beispiel ein Damm bricht, dann das Grundwasser und auch die Bäche verschmutzt werden könnten. Und was aber auch aus unserer Sicht besonders problematisch ist, ist, dass das Beteiligungsverfahren überhaupt nicht so abgelaufen ist, wie man sich das vorstellen würde.
Das heißt, wie ist das abgelaufen?
Genau, also da ist einiges schiefgegangen. Eigentlich ist es ja so, dass im Critical Raw Materials Act in Artikel 7 eine sinnvolle Einbindung der betroffenen Gemeinden vorgeschrieben ist. Und in Barroso war das jetzt aber so, das britische Unternehmen, das dort dieses strategische Projekt betreiben will, hatte das 2022 schon mal versucht und ist dann an der Umweltverträglichkeitsprüfung gescheitert und hat jetzt so einen zweiten Versuch unternommen. Und da war das so, die haben diese Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht und die zuständige Umweltbehörde hat der Gemeinde dann 10 Tage gewährt, um insgesamt 1776 Seiten höchsttechnischer Dokumente zu sichten und eben auch zu dokumentieren. Und allein die Sichtung war eigentlich für viele Leute dort schon total überfordernd, geschweige denn eben dann sinnvoll dazu Stellung zu nehmen, war eigentlich gar nicht möglich.
Also so wirklich demokratisch kann man das dann nicht nennen.
Nee, genau. Also es wurde dann eine Beschwerde eingelegt und dann wurde diese Frist auch nochmal um 10 Tage verlängert. Aber selbst 20 Tage sind ja viel zu kurz. Und der Ausschuss für die Einhaltung der Aarhus-Konvention, die ja so Beteiligungsrechte in der EU regelt, hat jetzt 2025 auch entschieden, dass es da zu zahlreichen Verfahrensfehlern kam und eben auch den nationalen Behörden empfohlen, da nochmal die Gesetzgebung zu überarbeiten.
Barroso ist ja jetzt auch kein Einzelfall. Maya, du hast auch ein Beispiel mitgebracht aus Spanien, wo es ja erschreckend ähnlich zugeht. Also du hast erzählt, es gibt dort auch Sorgen um Wasserversorgung und Proteste gegen einen Lithiumabbau, die anscheinend nicht erhört werden.
Genau, da geht es um das Lithiumprojekt Doade im Süden von Galizien, das eben auch als strategisches Projekt von der EU ausgewählt wurde und wo die lokale Bevölkerung auch große Bedenken äußert, vor allem in Bezug auf die Wasserversorgung, auf Biodiversität und damit zusammenhängt dann auch die ländlichen Lebensgrundlagen allgemein. Und da ist es so, dass das Unternehmen Recursos Minerales de Galicia, RMG abgekürzt, eine Tochter des Samca-Konzerns, dort eben den Abbau von Lithium verfolgt, und zwar auf rund 1700 Hektar, die sich auf 6 verschiedene Gemeinden verteilen. Und dieses Projekt liegt eben auch zwischen Natura 2000, Naturschutzgebieten und weiteren ökologisch sensiblen Flächen, und wurde ja trotz dessen und trotz breitem Widerstand in der Bevölkerung eben dennoch als strategisches Projekt ausgewählt.
Und da gab es dann gar keine Möglichkeit zur öffentlichen Beteiligung oder wie ist das gelaufen?
Doch, aber die öffentliche Beteiligung war in dem gesamten Verfahren stark eingeschränkt. So wurde zum Beispiel keine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen, und auch NGOs wurden zunächst im Genehmigungsverfahren komplett ausgeschlossen. Es wird außerdem der Vorwurf geäußert, dass ein Dienstleister, der da vom Unternehmen beauftragt wurde, fehlerhafte Konsultationsrunden durchgeführt hat, bei denen dann zentrale Projektdetails zurückgehalten wurden. Und dazu kommt, was dem Unternehmen vorgeworfen wird, ist die Verfolgung so einer Projektaufspaltung. Das wird manchmal Salami-Taktik genannt, dass ein Unternehmen dann quasi erst für eine von verschiedenen Lagerstätten, also für ein relativ kleines Gebiet, versucht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung und eine Genehmigung zu erhalten. Und weil das Gebiet dann eben kleiner ist, häufig keine die Regelungen, die für, wenn das gesamte Gebiet auf einmal bewertet würde, nicht gelten. Das kann eben bedeuten, dass ja dann Genehmigungen erteilt werden, die andernfalls nicht erteilt werden würden.
Vielleicht sollten wir noch mal kurz in Erinnerung rufen, was überhaupt der Critical Raw Materials Act ist, weil erst durch den gibt es ja diese strategischen Projekte. Wir haben dazu auch schon mal eine Kompass-Weltwirtschaft-Folge gemacht, die verlinke ich euch in den Shownotes. Aber so kurz zur Zusammenfassung, willst du noch mal uns dran erinnern, Vanessa?
Ja, kann ich gerne machen. Also der Critical Raw Materials Act ist so eine Reaktion der EU auf den russischen Angriffskrieg. Die EU will damit unabhängiger werden und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 10% der strategischen, also sogenannten strategischen und kritischen Rohstoffe innerhalb der EU abzubauen, 40% innerhalb der EU zu verarbeiten und nicht mehr als 65% eines kritischen oder strategischen Rohstoffs sollen aus einem einzigen Drittland kommen. Und umsetzen will sie das eben vor allem durch die sogenannten strategischen Projekte, die dann von schnelleren Genehmigungsverfahren und einem erleichterten Zugang zu Finanzierung profitieren.
Und würdet ihr jetzt sagen, dass darunter tatsächlich so die Beteiligungsmöglichkeiten leiden?
Also wir würden sagen, darunter können die Beteiligungsmöglichkeiten auf jeden Fall leiden. Ich meine, Vanessa hat eben das Beispiel beschrieben mit einer sehr, sehr kurzen Frist, wo die lokale Bevölkerung nur 10 Tage Zeit hatte, Stellung zu nehmen zu einem extremen aufwendigen Gutachten. Und wenn jetzt die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden sollen, dann kann sich das eben noch zusätzlich negativ darauf auswirken. Ich meine, die lokale Bevölkerung muss sich häufig selbst erstmal damit auseinandersetzen, gegebenenfalls Expertise einholen von außerhalb, weil es teilweise so ein technischer Sprech ist, dass die betroffenen Gemeinschaften eben da erstmal sich quasi einfuchsen müssen. Wir würden da auch fordern, dass so eine technische Unterstützung durch unabhängige ExpertInnen für betroffene Gemeinschaften eben auch zu finanzieren ist, beispielsweise eben von den Unternehmen, die Bergbau betreiben wollen.
Und ist da irgendwas in die Richtung verankert im Critical Raw Materials Act, was diese Beteiligung eigentlich sichern sollte?
Genau, also ich hatte ja schon gesagt, dass in Artikel 7 eigentlich von einer sinnvollen Einbindung der betroffenen Gemeinden gesprochen wird, aber es ist natürlich dann immer so eine Auslegungssache und vielleicht hier auch ein bisschen zu schwammig formuliert.
Und hier haben wir zum Beispiel auch von Behörden in Deutschland gehört, dass durch so eine Beschleunigung oder durch beschleunigte Verfahren, dass das eigentlich gar nicht sich bewerkstelligen lässt, die zu beschleunigen, weil eben das, was jetzt gerade so viel Zeit und Raum einnimmt, sind eben diese Environmental Impact Assessments und aber auch eben die Einbeziehung der betroffenen Gemeinschaften. Und wenn da jetzt die Phasen verkürzt werden, dann lässt sich da überhaupt gar keine angemessene Beteiligung mehr gewährleisten.
Mhm. Wie passt das denn zusammen mit dem, ich sag mal, Selbstbild von der EU, die sich ja durchaus gerne als Flaggschiff der demokratischen Prozesse inszeniert? Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es da eine Diskrepanz gibt.
Ja, also ich würde sagen, man kann das nicht so ganz allgemein sagen. Es gibt auf jeden Fall Bereiche, in denen die EU hohe Standards hat. Dazu kann Maya vielleicht auch gleich noch mal mehr sagen. Aber es gibt auch Bereiche, in denen das eben nicht unbedingt so ist. Wenn wir uns zum Beispiel die Aarhus-Konvention anschauen, die ja den Zugang zu Umweltinformationen und eben auch Beteiligung in der EU regelt. Und diese Aarhus-Konvention mit dem lateinamerikanischen Pendant vergleichen, nämlich dem Escazú-Abkommen, dann muss man schon sagen, dass eigentlich das Escazú-Abkommen weit über das hinausgeht, was die Aarhus-Konvention regelt. Im Escazú-Abkommen ist es zum Beispiel so, dass UmweltverteidigerInnen ausdrücklich geschützt werden, also Menschen, die sich zum Beispiel gegen Bergbau, Projekte und Umweltzerstörung einsetzen. Und es ist auch geregelt, was Maya ja schon meinte, dass Umweltinformationen auch in lokalen Sprachen zugänglich sein müssen und dass lokale Gemeinschaften einen Rechtsbeistand bekommen und zum Beispiel auch einen Beistand, um so technische Dokumente überhaupt verstehen zu können. Und die ganze Idee hinter diesem Escazú-Abkommen ist halt so ein bisschen diese Machtungleichheit zwischen den großen Konzernen und den Staaten und den betroffenen Gemeinden eben auszugleichen. Und das ist es zum Beispiel sowas, was es in der EU so noch nicht gibt.
Weil es ja wahrscheinlich auch einfach noch nicht so viel Übung hier gibt, ne? Wenn diese Abbauprojekte ja eine relativ neue Entwicklung jetzt sind in der EU.
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch Jahrhunderten hat sehr viel Bergbau ja einfach auch im globalen Süden stattgefunden. Und dadurch wurden auch die negativen Auswirkungen des Bergbaus viel mehr in den globalen Süden externalisiert. Und genau, jetzt gibt es diese strategischen Projekte in Europa und wir sind eben viel mehr mit den Auswirkungen konfrontiert. Und ja, ich glaube, das Escazú-Abkommen, das kann man auf jeden Fall so sagen, das ist auch aus eben jahrzehntelangen Erfahrungen eben der lokalen Gemeinden, die sich schon sehr, sehr lange gegen Bergbau dort wehren, entstanden ist. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall etwas, wovon die Zivilgesellschaft hier im globalen Norden lernen kann.
Um daran vielleicht noch anzuknüpfen, wir arbeiten gerade an einer Studie, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt, inwiefern die EU ihrem eigenen Narrativ von den höchsten Bergbaustandards gerecht wird. Diese Studie soll im Januar erscheinen. Und da geht es zum Beispiel auch um das Escazú-Abkommen und Lücken zwischen den Aarhus-Konventionen und dem Escazú-Abkommen. Auf der einen Seite, da werden Lücken aufgezeigt, was Beteiligungsrechte innerhalb der EU angeht, gerade im Vergleich eben mit sowas wie dem Escazú-Abkommen. Und gleichzeitig schauen wir uns in dieser Studie auch an, was die EU für Grenzwerte vorgibt zum Schutz der Wasserqualität in Zusammenhang mit Stoffen, die im Bergbau auftreten und zu Umweltschäden führen können. Und Vanessa meinte das eben schon, da zeigt sich eben auch, dass die EU auch in verschiedenen Bereichen schon relativ strenge Standards vorgibt. Und das ist eben zum Beispiel im Schutz der Trinkwasserqualität der Fall. Genau, darauf werde ich jetzt an dieser Stelle nicht großartig weiter eingehen. Näheres dazu dann im Januar, wenn unsere Studie erscheint. Aber man muss es eben differenziert betrachten. Es gibt auf jeden Fall Bereiche, wo es große Nachbesserungsbedarfe gibt auf EU-Ebene und andere Bereiche, wo die EU gar nicht mal so schlecht abschneidet. Ein großes Fragezeichen ist dann aber immer auch noch, gilt das dann wirklich für alle Mitgliedstaaten, beziehungsweise wird das in allen Mitgliedstaaten auch angemessen in nationales Recht umgesetzt, was auf EU-Ebene vorgegeben wird. Und da sehen wir zum Beispiel in Spanien große Lücken, was die Umsetzung gerade von Wasserregelungen der EU-Ebene in nationales Recht angeht.
Okay, ja, vielleicht reden wir dann im Januar auch nochmal im Kompass Weltwirtschaft über die Wasserregularien. Bleibt ja aktuell. Um nochmal zurück auf die Beteiligungsmaßnahmen zu kommen. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was alles nicht gut läuft, also Fristen, die viel zu kurz sind, komplizierte Papiere, keinen Beistand, sich da damit ne, fachkundig auseinanderzusetzen. Also diese ganzen dann am Ende sehr hochschwelligen Hürden, die es Menschen erschweren, sich eben an so einer Entscheidung zu beteiligen. Wie sähen denn ideale Beteiligungsmaßnahmen aus?
Ich kann jetzt hier nicht auf alle Beteiligungsmaßnahmen, die wir uns wünschen würden, eingehen. Aber wir haben auch eine Studie dazu gemacht, die können wir euch gerne in den Shownotes auch verlinken. Eine Sache, die ich ganz wichtig finde, ist auf jeden Fall, dass den betroffenen Gemeinden das Right to say no eingeräumt wird. Also, dass sie das Recht haben, auch einfach komplett gegen diese Mine zu sein. Und bei indigenen Gemeinschaften muss die freie, vorherige und informierte Zustimmung im Zentrum der Beteiligung stehen. Außerdem würde ich sagen, dass es auf jeden Fall super wichtig ist, die betroffenen Gemeinden frühzeitig zu beteiligen. Also derzeit ist es so, dass die Beteiligung eigentlich mit der Genehmigung startet, aber sie müsste eigentlich viel früher anfangen, und zwar schon bei der Explorationsphase. Du hast schon angesprochen, es müsste auf jeden Fall angemessene Fristen geben, die es Menschen eben auch ermöglicht, dann überhaupt sich zu beteiligen. Und sie müssten Unterstützung bekommen, um diese super technischen Dokumente verstehen zu können. Und eine Forderung, die uns auch am Herzen liegt, ist, dass EntscheidungsträgerInnen offenlegen sollen, müssten, warum zum Beispiel Eingaben von betroffenen Gemeinden abgelehnt werden oder warum das Projekt nicht angepasst wird entsprechend, und so, dass es halt eine richtige Beteiligung ist und nicht einfach nur so ein Checking the Box, okay, wir haben hier gefragt, aber eigentlich sind wir gar nicht darauf eingegangen, sondern dass die Bedenken und Wünsche und Forderungen der betroffenen Gemeinden dann auch tatsächlich in das Projekt integriert werden.
Aber jetzt mal ganz provokant gefragt, würde es dann überhaupt noch Bergbau in der EU geben?
Naja, ich würde sagen, wenn all diesen Forderungen nachgekommen wird und die lokale Bevölkerung dem Bergbau zustimmt, dann kann es weiterhin Bergbau geben in der EU. Und wir sind natürlich eben auch der Meinung, dass diese ganzen Rohstoffbedarfe, diese hohen Rohstoffbedarfe aus der EU auch nicht nur in den globalen Süden externalisiert werden dürfen. Auf gar keinen Fall. Wir setzen uns aber bei PowerShift, und wer diesen Podcast hört, ist sicherlich schon immer mal wieder über den Begriff der Rohstoffwende gestolpert, eben dafür ein, dass es eben auch eine Reduktion gibt von Rohstoffbedarfen und somit dann auch weniger Bergbau überhaupt noch notwendig ist, um die Rohstoffbedarfe zu decken.
Ja, da kann ich mich Maya auf jeden Fall anschließen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in der EU versucht wird, dieses Problem von wir verbrauchen zu viele Rohstoffe, haben aber keine eigenen in der EU, damit zu lösen, dass wir jetzt krampfhaft versuchen, noch mehr Rohstoffe irgendwo herzubekommen. Und auf einem endlichen Planeten kann das einfach nicht funktionieren.
Wahrscheinlich wird das jetzt halt leider nicht in absehbarer Zeit passieren, dass die EU eine komplette Right-to-Say-No-Beteiligungsgesetzgebung aufsetzt. Aber zum Glück gibt es ja auch noch andere Wege, sich zu widersetzen und Bergbauprojekte im besten Fall sogar zu stoppen, wie es in Serbien passiert ist. Maja, da wolltest du noch quasi einen kurzen positiven Abschluss geben, wie der Protest auch erfolgreich sein kann.
Na gut, ob das jetzt ein hundertprozentig positiver Ausblick ist, weiß ich nicht. In Serbien ist es aber so, dass es dort seit 2021 Bestrebungen gab von Rio Tinto, Lithium im Jadartal abzubauen. Und seit Beginn des Ganzen war das begleitet von massiven lokalen Widerständen, unter anderem von der Initiative Nedamo Jada, die ich vor kurzem auch selbst getroffen habe, als ich nach Serbien gereist bin. Da ist der aktuelle Stand, dass Rio Tinto, also das Projekt wurde dann auch als strategisches Projekt von der EU klassifiziert. Und jetzt hat Rio Tinto aber das Projekt erstmal ausgesetzt. Der Prozess ist aber erstmal nur eingefroren. Rio Tinto hat gegenüber Medien bestätigt, dass es eine interne Neubewertung der Kosten und Ressourcen durchführt. Gleichzeitig aber auch betont, dass seine rechtlichen Positionen und auch Genehmigungen beibehalten werden. Das heißt, das Projekt ist jetzt gerade nicht offiziell beendet, sondern erstmal nur ausgesetzt. Dennoch lässt sich das sicherlich mit dem massiven Widerstand durch diese ganzen Initiativen auch verknüpft mit den Studierendenprotesten in Serbien zurückführen und ist auf jeden Fall ein Erfolg von Widerständen gegen Bergbau.
Ja, daran zeigt sich ja einfach, dass so ziviler Widerstand in der Lage ist, die Kosten hochzutreiben. Und das macht ja auch einfach oft den entscheidenden Unterschied aus für Unternehmen. Ich danke euch für eure Einblicke. Ich finde es mega spannend. Und für alle, die uns da draußen zuhören, teilt den Podcast, liked den Podcast, empfehlt ihn weiter an alle Rohstoffpolitik-Nerds da draußen. euch noch einen schönen Abend.
Danke.
Danke. Tschüss.
Tschüss.